Grüß Gott und willkommen zu unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Monika Barget. Schön, dass Sie, liebe Hörer, mit eingeschaltet haben und gemeinsam mit uns über die Glaubenslehre der Kirche nachdenken möchten. Unser Gast ist heute Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim im Bistum Augsburg. Er betreut in seiner Pfarrei sogenannte Evangelisationszellen, also Gruppen zur gemeinsamen Verkündigung des Glaubens. Erwachsen sind diese Evangelisationszellen aus der ewigen Anbetung in der Pfarrkirche und Pfarrer Hesse hält im Rahmen dieser Evangelisationszellen immer wieder auch Katechesen. Deshalb freuen wir uns besonders, dass er heute mit uns über das Thema sprechen wird, wer gehört zur Kirche und was sind ihre Aufgaben? Dieses Thema können Sie auch im Katechismus der katholischen Kirche im ersten Hauptteil, also in den Abschnitten über das Glaubensbekenntnis und die Heilige Katholische Kirche nachlesen. Genauer gehen wir heute auf die Seiten 231 bis 234 in der deutschen Neuausgabe des Katechismus von 2003 ein. Grüß Gott, Herr Pfarrer Hesse, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, ich freue mich sehr, heute mit dieser Katechese bei Ihnen sein zu dürfen und auch dieses Thema Kirche und nochmal näher, wer gehört zur Kirche, was sind Ihre Aufgaben, mit Ihnen ein wenig bedenken zu können. Ich möchte diesen kleinen Vortrag ein wenig aufgliedern in die zwei Teile, die das Thema uns schon vorgibt. Aber beginnen mit dem zweiten Teil. Was sind die Aufgaben der Kirche? Wozu ist die Kirche da? Wenn wir das Wort Kirche hören, denken viele von uns sicher zunächst einmal an ein Gebäude, an die Kirche vielleicht bei Ihnen zu Hause, in Ihrem Ort, in Ihrem Dorf, in Ihrer Stadt. Vielleicht können wir uns da einmal zuerst fragen, was ist denn wohl das Wichtigste in einem Kirchengebäude? Die meisten würden dann vielleicht gleich an den Altar denken. Gut, er gehört zur Einrichtung, er ist sicher wichtig. Viele von Ihnen vielleicht auch an den Tabernakel. Genauso, er ist entscheidend, denn Christus ist die Mitte der Kirche. Aber wenn wir mal nur an das Gebäude denken, also sozusagen an das Bauwerk selbst, abgesehen jetzt von der Einrichtung, was wäre wohl vom Gebäude her das wichtigste Element einer Kirche? Mancher denkt vielleicht, der Turm, der ist sehr majestätisch, zeigt nach oben, Finger zu Gott. Mancher denkt vielleicht, ja, die starken Außenmauern, die ein wenig die Festigkeit des Glaubens zum Ausdruck bringen. Ich meine, das Wichtigste an der Kirche ist die Tür. Wenn wir an gotische oder auch an romanische Kirchen denken, haben die Künstler häufig majestätisch die Portale dieser Kirche ausgearbeitet. Auch in der alten Kirche, in der byzantinischen Zeit, in der frühen Zeit unserer Kirche, waren es vor allem die Eingangsanlagen, den Narthex, wie man das nannte, die in eine Kirche hereinführten, die man umfangreich gestaltet hat und ausgerüstet hat. Warum ist die Tür in die Kirche so wichtig? Aus zwei Gründen. Einmal, damit die Menschen hineinkommen in die Kirche. Aber der zweite Grund scheint mir vielleicht sogar vorrangig zu sein, dass die, die drinnen sind, auch wieder hinausgehen. Papst Paul VI. Hat in seinem berühmten Schreiben Evangelii Nuntiandi 1975 formuliert: Wir wollen erneut bekräftigen, dass die Aufgabe, allen Menschen die frohe Botschaft zu verkündigen, die wesentliche Sendung der Kirche ist. Evangelisieren ist in der Tat die eigentliche Berufung der Kirche. Sie ist da, um zu evangelisieren, soweit Papst Paul VI. Das heißt, es ist entscheidend, dass wir als Glaubensgemeinschaft Kirche verstehen, Wir sind dazu da, um hinauszugehen aus der Kirche, um das Evangelium zu verkünden. Nicht nur, um in der Kirche sozusagen beim Herrn gemütlich zusammenzusitzen. Wozu ist die Kirche da? Papst Paul VI. Antwortet ganz klar, um zu evangelisieren. Papst Johannes Paul II. Hat es in seiner ersten Enzyklika Redemptor Hominis 1979 ähnlich klar formuliert. Der Mensch, sagt er, ist der erste und grundlegende Weg der Kirche. Ein Weg, der von Christus selber vorgezeichnet ist. Etwas weiter hinten heißt es dann, dieser Mensch ist der Weg der Kirche, der in gewisser Weise an der Basis all jener Wege verläuft, auf denen die Kirche wandert. Die Kirche ist dazu da, um den Menschen auf dem Weg zu Christus zu führen, um ihn zu heilen und zu heiligen. Ich glaube, das ist sehr wertvoll und wichtig, wenn wir das im Hintergrund haben, denn das betrifft unsere ureigenste Berufung als Christen, denn wir sind ja Glieder dieser Kirche, wir sind diese Kirche und das hängt wesentlich damit zusammen, Kirche kann nur dann ihre Aufgabe erfüllen, wenn du und ich, wenn wir alle wissen, wozu wir da sind, um zu evangelisieren, um den Glauben an andere weiterzugeben. Solange wir diese Tür nicht im Blick haben der Kirche, solange wir uns sozusagen nur fixieren auf uns selbst und solange wir meinen, es würde für Gott genügen, wenn wir nur sozusagen uns um ihn versammeln und nicht wieder auch seine Sendung hören, geht hinaus in die ganze Welt, dann verraten wir oder verlieren wir eigentlich den eigentlichen Zweck der Kirche, wozu Christus ihn gegründet hat. Gehen wir vielleicht damit auf die Urberufung der Kirche von Christus her zurück. Zunächst einmal heißt ja Kirche, das deutsche Wort, ursprünglich genommen von dem griechischen Wort Kyriake oder das lateinische Wort Ecclesia, die beiden gehören eigentlich zusammen. Der Urausdruck für Kirche war Kyriake Ecclesia. Das heißt übersetzt vom Griechischen her, die vom Herrn herausgerufene Gemeinschaft. Also die Gruppe von Menschen, die der Herr gerufen, berufen hat, um zu evangelisieren, um alle Menschen zum Heil zu rufen. Diese Berufung in den Osterevangelien, vor allem auch am Weißen Sonntag, Jesus kommt in die Schar seiner Jünger am Ostertag und das Erste, was er ihnen sagt, ist, Friede sei mit euch. Und dann, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wozu? Natürlich, ich sende euch, um allen Menschen das Evangelium zu verkünden. Urauftrag der Kirche ist die Evangelisierung und deswegen dürfen wir nie vergessen, wozu wir eigentlich da sind. Das hat die Kirche auch immer verstanden. Deswegen war unsere Kirche immer missionarisch und ganz besonders unsere katholische Kirche war in dieser Missionsarbeit ja durchaus auch erfolgreich. Aber diese Sendung zu den Menschen geht sogar noch über die Evangelisierung selbst hinaus. Sie hat sogar eine Berufung auch für jene, die sich zumindest im Moment noch nicht evangelisieren lassen oder wo einfach die Evangelisierung noch nicht weit genug vorangekommen ist, sodass die Menschen schon den Zugang in die Kirche gefunden hätten. Das Zweite Vatikanische Konzil, Lumen Gentium, die dogmatische Konstitution über die Kirche, formuliert gleich in ihrem ersten Abschnitt, und immerhin ist dieses Dokument ja sozusagen die Charta, das Grunddokument, wie sich Kirche selber im Konzil verstanden hat, Dort schreibt das Konzil gleich am Anfang: Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innige Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Das heißt, die Kirche versteht sich als einendes Element aller Menschen, dadurch, dass sie ihnen das Evangelium bringt, aber auch dadurch, dass sie sich einfach erst einmal dienend und liebend zuwendet. Denn Evangelisierung bedeutet nicht automatisch und zuerst immer schon Wortverkündigung. Natürlich sind wir dazu gesandt, das Evangelium zu verkünden, aber das tun wir nicht nur dadurch, dass wir sozusagen wörtlich jetzt das Evangelium den Menschen in irgendeiner Weise vortragen, sondern es ist genauso wichtig, dass wir das Evangelium zuerst einmal leben. Denn bevor die Menschen auf das Wort hören können, müssen sie zuerst die Liebe erfahren und sehen, die jene erfüllt, die zur Kirche gehören, die zu Christus gehören. So sieht auch unsere katholische Kirche im Großen ihre Aufgabe immer in einer dienenden Funktion für die ganze Welt. Deswegen hat unsere Kirche zum Beispiel auch Strukturen, weltweite Strukturen, auch in Ländern, die eigentlich kaum Christen oder Katholiken haben, zum Beispiel in den muslimischen Ländern. Und überall versucht der Papst und auch die Kirche mit ihren Strukturen dort für Einheit und Frieden zu sorgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun den Blick mehr auf die Einzelpersönlichkeiten, die zu unserer Kirche gehören. Da sind wir schon eigentlich beim Punkt. Zunächst einmal gehört der Mensch in seiner ganzen Würde zur Kirche. Die einzige Voraussetzung, um zur Kirche zu gehören, ist erst einmal ein Mensch zu sein. Umgekehrt ist die Kirche offen für alle Menschen. Ich möchte mich jetzt in der näheren Betrachtung der Zugehörigkeit zur Kirche orientieren an der dogmatischen Konstitution über die Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil, Lumen Gentium. Dort in den Kapiteln 13 bis 16 ist es auch sehr genau aufgegliedert. Teile davon sind im Katechismus auch übernommen. Dort heißt es im Kapitel 13 ganz klar formuliert: Zu dieser katholischen Einheit des Gottesvolkes, die den allumfassenden Frieden bezeichnet und fördert, sind alle Menschen berufen. Auf verschiedene Weise gehören ihr zu oder sind ihr zugeordnet. Erstens die katholischen Gläubigen, die anderen an Christus Glaubenden und schließlich alle Menschen überhaupt, die durch die Gnade Gottes zum Heil berufen sind. Das Konzil stellt sich die Zugehörigkeit zur Kirche also in konzentrischen Kreisen geradezu vor und hat eine universale Vorstellung davon. Radikal gesprochen meint das Konzil, dass in gewisser Weise tatsächlich alle Menschen ohne Ausnahme schon zur Kirche wenigstens zugeordnet sind. Das ist eine ganz wichtige Grundaussage, dass die katholische Kirche auch deswegen katholisch ist. Katholisch heißt ja eigentlich vom Griechischen her katholon, allumfassend, dass sie alle Menschen umfasst. Natürlich gibt es dann Unterschiede dieser Zugehörigkeit oder Zuordnung, wie das Konzil es benennt. An erster Stelle stehen natürlich für unsere Kirche wohl unsere eigenen Kirchenmitglieder, die katholischen Gläubigen. Ein katholischer Gläubiger bin ich zunächst einmal durch den Empfang des Sakramentes der Taufe und dann natürlich, im engen Sinne bin ich katholischer Gläubiger, wenn ich dieses Sakrament in der katholischen Kirche empfangen habe oder später auf andere Weise in die volle Gemeinschaft der katholischen Kirche eingetreten bin, aber auch die Taufe als Grundsakrament habe. Das genügt uns aber nicht. Das genügt unserer Kirche nicht. Genauso gehören ihr zu, auch da wieder wörtlich das Konzil, jene, die durch die Taufe an der Ehre des Christennamens Anteil haben, den vollen Glauben aber noch nicht bekennen oder die Einheit der Gemeinschaft unter dem Nachfolger Petri nicht wahren. Trotzdem weist sie sich, unsere Kirche, dieser Gruppe aus mehrfachem Grunde, heißt es da, verbunden. Also zur katholischen Kirche sind auch alle anderen Getauften, damit alle anderen Glieder anderer Kirchen zugeordnet. Deswegen sind wirklich unsere Mitchristen in anderen nicht-katholischen Kirchen echte Glaubensschwestern und Brüdern, auch wenn sie in bestimmten Punkten nicht die Fülle der Einheit haben. Bei dieser Fülle der Einheit, das spüren wir schon, spielt natürlich der Nachfolger Petri, das Amt des Papstes, eine ganz außerordentliche Rolle. Er macht letztlich den Unterschied, ob ich im engeren Sinne sozusagen katholisch bin oder ob ich dieser Kirche nur zugeordnet bin. Aber jetzt auch in der Zuordnung zur Kirche gibt es noch gewisse feinere Unterschiede, insbesondere in der sakramentalen Grundstruktur der Kirche. Wir glauben, dass Christus die Kirche gegründet hat und dass er auch Petrus mit dem Apostelamt über alle Apostel beauftragt hat, ihn zum Felsen der Kirche erklärt hat. Das führt dann auch dazu, dass unsere ganze Kirche apostolischer Natur ist. Das heißt, wir glauben, dass es entscheidend wichtig ist, dass wir auf die Gründung der Kirche durch Christus uns zurückführen, über die Apostel, und das meint auch über die Bischöfe, über die sogenannte apostolische Nachfolge der Bischöfe, die sogenannte Sukzession, die durch Handauflegung weitergegeben wird. Und kirchliche Gemeinschaften, die diese Apostelnachfolge bewahrt haben, ragen unter den vielen verschiedenen christlichen Kirchen nach unserem Verständnis daher noch einmal hervor, weil in ihnen die Verbindung, die sakramentale Verbindung zum Anfang und damit zur Einsetzung der Kirche durch Christus bis in den Abendmahlsaal hinein vorhanden ist. Und deswegen sind uns die getrennten Kirchen, zum Beispiel des Ostens, die sogenannten orthodoxen Kirchen, ökumenisch näher wie die reformierten Kirchen, die diese Sukzession und diese sakramentale Grundstruktur der Kirche teilweise absichtlich nicht bewahrt haben. Das ändert aber nichts, dass die Taufe in allen Kirchen gleichgültig ist und wir deswegen alle eine große Gemeinschaft der Kirche bilden, die schon zugeordnet ist auf die katholische Fülle. Nun bleibt uns noch der Blick auf die Nichtchristen, jene, die also nicht getauft sind. Auch da sagt Lumen Gentium, diejenigen endlich, die das Evangelium noch nicht empfangen haben, sind auf das Gottesvolk auf verschiedene Weise hingeordnet. So im Kapitel 16 in dieser dogmatischen Konstitution über die Kirche. Insbesondere bezieht sich da das Konzil auf das Volk Israel. das für uns immer eine ganz besondere Bedeutung hat, weil wir als Christen auch im Hinblick auf die Lehre des Apostels Paulus das erweiterte Israel sind. Also das Volk Gottes, das zum von Gott schon beim Exodus und auch schon zur Zeit Abrahams erwählten Gottesvolk hinzugekommen ist. Paulus bringt ja das berühmte Bild des Ölbaums, des edlen Ölbaums, in den wir als wilde Zweige, als Heidenchristen eingepfropft worden sind. Der Baum selber bleibt. Wir sind nicht du trägst die Wurzel trägt dich, sagt Paulus. Und insofern sind alle Angehörige dieses Volkes, des Volkes Israels, der Juden, immer schon auch im rechten Sinne Glieder des Gottesvolkes. Und das hat sich auch durch Christus nicht geändert, auch wenn ihnen eben zur Fülle des Volkseins sozusagen noch die Gemeinschaft mit Christus fehlt und sie ja auch sehnsüchtig um das Kommen des Messias beten und hoffen und auch spüren, dass dieser Mangel in ihnen vorhanden ist. Aber es gehören uns auch alle anderen Glaubenden hinzu. Das Konzil nennt besonders nochmal die Muslime, die mit dem Glauben Abraham oder dem Glauben Abrahams verbunden sind und die deswegen auch auf uns zugeordnet sind. Dort heißt es, der Heilswille umfasst auch die, welche den Schöpfer anerkennen unter ihnen, besonders die Muslim, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Und auch alle anderen Nichtchristen, in ihnen finden sich, wenn auch in Schatten und Bildern, wie es heißt, auch Wahrheiten, die schon sie auf den Empfang des Evangeliums, auf den Glauben an Christus vorbereiten. Schließen möchte ich mit einem Blick auch, wer ihnen ihr nicht zugehört, denn die gibt es eben auch. Der Universalismus könnte jetzt meinen, sozusagen alle automatisch gehören immer irgendwie schon zur Kirche. Das Konzil sagt im Kapitel 14 mit einer großen Deutlichkeit, vielleicht auch mit einem tiefen Schmerz, nicht gerettet wird, aber wer, obwohl der Kirche eingegliedert, in der Liebe nicht verharrt und im Schoße der Kirche zwar dem Leibe, aber nicht dem Herze nach verbleibt. Es gehört zwar im Prinzip jeder zur Kirche, was aber nicht automatisch heißt, dass jeder gerettet wird, gerade wenn jemand sich vom Herzen her der Kirche entfremdet und entfernt, kann er nach Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht gerettet werden. Und ich denke, das ist in der heutigen Zeit, gerade auch in unserem Land, von durchaus schmerzlicher Dramatik, wenn wir immer wieder erleben, wie manche Menschen sehr kritisch sich der Kirche gegenüber einstellen und vom Herzen her sich ihr schon entgegenstellen und auch aus ihr entfernt haben und trotzdem oft noch meinen, auf dem rechten Weg zu sein. Also es gibt auch bestimmte Grenzen. Dieses Zitat übrigens des Konzils bezieht sich auf Aussagen des Kirchenlehrers Augustinus, der dies schon im 5. Jahrhundert so gesehen hat. So wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag weiterhin, ein gesegnetes weiteres Forschen nach der tiefen Berufung Ihrer Berufung in der Kirche, denn ich glaube, wir können nichts Wichtigeres tun, als in die Mitte unserer Berufung in der Kirche zu kommen, denn darin schenkt Gott uns auch die Fülle unseres Daseins und die Erfüllung unseres Lebens. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen den Segen Gottes und die Gnade auf Ihrem Weg des Christseins.
Texte über das Mysterium der Kirche haben wir heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria betrachtet. Definitionen von Kirche, ihren Aufgaben und ihren Gliedern finden Sie unter anderem in den Nummern 770 bis 780 des katholischen Katechismus. Auslegungen dazu hörten Sie heute von Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim im Bistum Augsburg. Wir bedanken uns für seinen Impuls. Weitere Katechesen von und mit Pfarrer Hesse hören Sie nicht nur hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sondern auch im Internet. Unter www.pfarrzellen.de können Sie Vorträge von Pfarrer Hesse im Rahmen seiner Gemeindearbeit finden. Mein Name ist Monika Bargett. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen allen, dass Sie zugehört haben. Schön, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Zum Abschluss der Sendung bitten wir Pfarrer Bernhard Hesse um seinen priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch und alle, die euch anvertraut sind, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.